Dann fange ich doch mal an. Herzlich willkommen zur Tektobult Folge 13. Mein Name ist Simon Oberstedt vom YouTube-Kanal Simon42 auf dem Kanal vom lieben Stefan.
Mein Name ist Stefan Kleen, der es gerade verbaselt hat, richtig auf Wir sind live zu klicken. Und ich freue mich total. Ich freue mich sehr auf diese Folge, auch wenn wir gerade eben schon richtig losgelegt sind. Aber mit diesem Schwung legen wir jetzt nochmal weiter richtig los, denn wir haben heute einen Gast mit dabei. Und zwar im letzten Tektumult schon mal ein bisschen mit angesprochen und angeteasert, dass wir über dieses Thema KI nochmal im Detail sprechen wollen. Und darum haben wir einen richtigen Gast mit dabei, der sich extrem gut auskennt. Und zwar ist das der Jörg. Jörg, vielleicht kannst du dich nochmal gerne vorstellen.
Hallo, ich bin Jörg, Jörg Schieb. Ich bin schon lange in der Welt der Digitalisierung unterwegs. Habe in den 80ern schon, also ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber in den 80er Jahren schon über MS-DOS und Windows, also die Jüngeren mögen das bitte mal schnell googeln, zumindest MS-DOS, was das ist, also ein Betriebssystem, dicke Bücher geschrieben, viele Fachartikel und so weiter, und das hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema Digitalisierung. Bin dann über FAZ und Fachzeitschriften und Magazine, Stern, Spiegel und so weiter irgendwann bei Hörfunk und Fernsehen gelandet. Auch da muss man ja Digitalisierung erklären und einordnen, natürlich auch in vielerlei Hinsicht die gesellschaftlichen Aspekte, macht da sehr viel für die ARD, aber nicht ausschließlich als freier Mitarbeiter, schreibe auch immer noch Bücher, Sachbücher über KI auch zum Beispiel, und seit mindestens 2,5 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz, einfach weil das mein Ding ist, weil ich finde das toll, wenn man was Neues lernen kann und versuchen kann, etwas zu verstehen. Und da bietet einem KI ja nun eine besondere Situation. Wenn man heute denkt, jetzt weiß ich aber, was ein Modell kann, geht die Sonne wieder auf und alles ist wieder alter Schnee von gestern. Und es gibt neue Modelle, neue Funktionen, neue Top-Rankings, welches KI-Modell am besten ist. Und das finde ich spannend, es für mich selber zu lernen. Was sind die Chancen, was sind die Risiken, was kann ich nutzen, was können wir alle nutzen? Und ich habe ja auch sehr viel Freude daran, Dinge zu erklären und einzuordnen. Nicht mehr so sehr in Büchern, weil die halt schnell veralten. Das gilt für KI natürlich ganz besonders. Aber ich mache zum Beispiel auch Online-Kurse und Seminare, auch Vorträge und so weiter. Aber die Online-Kurse insbesondere zu KI unter superkraft-ki.com, das darf ich vielleicht mal erwähnen, kann man zum Beispiel lernen, was ist die Geschichte der KI, was sind die wichtigsten Begriffe, wie funktioniert das alles. Und das hört ja im Augenblick gar nicht mehr auf. Das Tempo im Augenblick bei künstlicher Intelligenz ist beeindruckend. Ich glaube, ich habe noch nie etwas erlebt, wo dauerhaft so viel Dampf auf dem Kessel ist und die ganze Branche im Aufruhr ist und ständig die Karten neu gemischt werden. Aber ich mag das persönlich ganz gerne.
Super. Da fällt mir nämlich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr die IFA ein, wo man dieses Wort KI oder AI, ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, nirgendwo nicht sehen konnte. Also das
jeder
war
Kaffeemaschine.
Alles. Überall, ja. Alles KI, egal ob es logisch ist oder nicht, also wie bei einer Kaffeemaschine wirklich, alles war mit KI. Und dieses Thema KI, das ist natürlich auch in unserem Leben halt eingekehrt, bei mir, bei Simon und sicherlich auch bei 90% der Zuschauern oder sogar noch mehr. Darum, Simon, wir haben gerade eben ja schon mal kurz drüber gesprochen, vielleicht magst du nochmal sagen, wo KI so bei dir halt im alltäglichen Alltag angekommen ist und wofür du das nutzt und vielleicht auch welches System du da nutzt.
Ja, gerne. Also im Smart Home überwiegend für Kameraerkennung, muss ich sagen. Also Gesichtserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, keine Ahnung, Kennzeichen. Katzenerkennung finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Habe ich mich ein bisschen dran versucht. Gibt es nicht wirklich gute Modelle oder Techniken, das zu machen? Klar, die Farbe lässt sich unterscheiden, wenn du halt dann zwei grau-weiße Katzen hast. Schwierig. Genau, aber auch schon wegen dem Winkel natürlich schwierig. Ansonsten sage ich mal so, wie die meisten wahrscheinlich im Alltag, also für meine Arbeit, so Videoskripte erstellen, dann nehme ich KI viel zum Prüfen, also um da irgendwie über die Storyline drüber zu lesen und zu gucken, ist das irgendwie halbwegs sinnvoll, was da steht, oder sind irgendwo Lücken drin, die man als Außenstehender vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und so weiter und so fort. Ne? Also dafür tatsächlich sehr viel oder auch zum Programmieren für Home Assistant, sei es für Automation oder für Szenen oder für Custom-Komponenten seit neuestem auch, nutze ich es auch tatsächlich ganz gerne für, weil ich mich mit dem Thema einfach nicht so gut auskenne und mir es da halt dann deutlich leichter fällt, mit KI eben, sage ich mal, Code zu schreiben. Klar muss ich den prüfen, ich muss den testen, ob das wirklich sinnvoll ist, aber das Erstellen an sich geht dadurch natürlich Lichtjahre schneller. Und ich nutze da so eine Mischung eigentlich aus Gemini und Claude, weil also Gemini nutze ich so für die einfachen Sachen, sage ich mal, und Claude für das Komplexere, weil es zumindest für meine Anwendungsfälle mir deutlich bessere Ergebnisse liefert als alle anderen eigentlich, die ich bisher so ausprobiert habe. Genau.
Und warum nimmst du da nicht immer Claude, wenn du sagst, das liefert bessere Ergebnisse?
Ja, das stimmt schon. Also ich habe ja das Thema, dass ich Google Workspace nutze für meine E-Mails und so weiter, für die Dokumente. Und also Claude kann das nicht alles, was Gemini kann, weil Gemini eben die Google-Produkte besser kennt und die auch bedienen kann und dann eben dementsprechend auf E-Mails einfache Antworten schreiben kann, weil es zum Beispiel den gesamten Kontext versteht, wenn ich das eben möchte, ne? Und bei Claude müsste ich dann eben alle E-Mails rüberkopieren zum Beispiel und darauf antworten lassen. Und das wäre schon datenschutzrechtlich auch ein kleines Problem, weil das natürlich dann alles bei einem anderen Anbieter liegt. Und dann schicke ich da Kundendaten rein oder wie auch immer. Und das will ich natürlich nicht, ne? Klar. Und deswegen also dann Gemini, weil das auch gekapselt ist in dem Workspace. Heißt also, die Daten liegen da drin und bleiben da drin, was ja ziemlich wichtig ist an der Stelle.
Und ähnlich nutze ich das auch. Also ich bin allerdings nicht bei Gemini, sondern ich nutze ausschließlich nur ChatGPT, war auch ehrlich gesagt zu faul, um irgendwie ein anderes System mal auszuprobieren. Und
habe ich auch lange genutzt, muss ich sagen.
Hatte auch gar nicht so den Hintergrund irgendwie, dass die anderen noch besser sind oder dass die sich, also ich wusste schon, dass einige Modelle sich halt wirklich spezialisiert haben auf andere Aufgaben und so, das wusste ich schon. Aber bin ganz ehrlich, also bei mir, was ich damit mache, nutzt ich ChatGPT und damit funktioniert es auch gut. Und was mache ich damit? Sehr, sehr viel E-Mail-Kommunikation. Das heißt, dass halt wirklich Anfragen auf Englisch und so. Klar, ich kann schon gut Englisch, auf jeden Fall, bin auch sehr zufrieden mit. Allerdings so dass wirklich das, was man ausdrücken will, dann auf Englisch hinzukriegen, dafür ist auch eine riesige Zeitersparnis, die ich dann halt durch so eine KI halt habe. Und dafür nutze ich das sehr, sehr viel. Was ich halt auch mache, ist halt so ein bisschen kreative Ideen erarbeiten, dass man selber was im Kopf hat und sagt, okay, ich möchte in diese und die Richtung, wie kann ich denn sowas darstellen, wie kann ich das ein bisschen klarer dem Zuschauer irgendwie begreifbar machen, das nutze ich sehr viel und halt auch viel im Alltag. Letztens hatten wir ein Beispiel, dass wir bei Schwiegereltern da noch was installieren müssen und stromtechnisch da noch was ändern wollen und wir haben halt am Haus so einen grünen Kasten gesehen und wussten nicht genau, was das für ein grüner Kasten ist. Hab's kurz abfotografiert, hochgeladen bei ChatGPT und gesagt, was ist das? Und es war ein Gasanschlusskasten. Wir selber haben hier kein Gas bei uns, darum wusste ich das nicht. Aber sonst, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das googeln sollte. Also was ist das für ein grüner Kasten am Haus? Ist ein bisschen schwieriger. Da ist es schon super simpel, das Ganze natürlich dann irgendwie mit einer LLM zu machen wie ChatGPT. Gerade eben auch schon mal gesagt, ich stehe dem auch ein bisschen kritisch gegenüber, allerdings offen kritisch. Ich weiß, dass dieser Zug, den können wir nicht aufhalten und wir müssen uns da einfach kritisch mit befassen, aber auch neugierig kritisch. Wie gerade eben ja schon kurz angesprochen, darauf könnte Jörg vielleicht nochmal genauer eingehen, ist die Keynote, die es halt zu Adobe gab. Adobe hat halt mit Photoshop wieder extreme Funktionen mit reingebracht, wo dass ich selber sage, kann ich meinen Augen noch trauen mit dem, was ich im Internet so sehe, beziehungsweise auch in Zeitungen natürlich, darf ich da meinen Augen noch trauen, was dargestellt wird? Und vielleicht, Jörg, magst du jetzt nochmal durchstarten mit dem, was du alles so mit der KI machst?
Erstmal kurz, darf man seinen Augen noch trauen? Nein, weil die Qualität mittlerweile von Bildern und auch Videos ist dermaßen hoch, dass man auch zum Beispiel auch bei so typischen Influencer-Figuren, die irgendwas erzählen und machen, das ist auf einem natürlichen Niveau, das kannst du wirklich nicht mehr unterscheiden und ich kann mich auch selber vor die Kamera setzen und mich klonen lassen und sehe dann plötzlich super aus oder so, das ist alles möglich, ja. Das kann man nicht mehr erkennen, schon gar nicht, wenn man nur so auf dieses kleine Display guckt. Wenn man auf einen großen Monitor schaut, vielleicht, aber auf so einem kleinen Display mal eben so in der U-Bahn, auf keinen Fall. Das kann mir keiner erzählen.
Also die Frage an der Stelle ist ja, reden wir mit dem echten Jörg oder ist Jörg mittlerweile so weit im Game, dass er sich selber als KI erstellt hat und jetzt in mehreren Livestreams ist? Das wäre ja die Frage.
Der Witz wird öfter gemacht natürlich und in der Tat habe ich auch schon auf Vorträgen einen interaktiven Avatar von mir gezeigt. Der ist trainiert bei HeyGen, das ist ein chinesischer Anbieter, die da sehr weit vorne sind. Hab den also mal aufwendig trainiert. Der sieht also auch aus wie ich. Ist jetzt nicht eine Top-Auflösung, dafür müsste man ein bisschen mehr noch bezahlen, dann sieht es wirklich in Studioqualität aus. Aber so für ein Zoom-Meeting oder so reicht das alle Male, weil das ist ja bekanntermaßen auch nicht gerade eine geile Qualität. Und dann sitze ich da, also mein virtueller Kollege, und hört so zu. Und wenn er den Anspruch hört, dann hört er auch zu und gibt auch sofort eine Antwort. Und ich spreche dann da, mein virtueller Avatar spricht 240 Sprachen, gar kein Thema. Ne? Und das zu zeigen auf so Online, also auf so Live-Präsentationen, hinterlässt immer einen staunenden Eindruck, weil ich stehe ja nun mal auf der Bühne und bin auch noch gleichzeitig in so einem Live-Chat. Das ist schon imposant. Und den kann man zum Beispiel auch in Zoom-Meetings reinschicken und der hört dann zu und schickt ja am Ende dann auch ein Transkript, was alles besprochen wurde, und kann sogar auch Fragen beantworten. Ne? Also wenn man das nicht transparent macht, merkt das vielleicht die Hälfte der Mannschaft nicht. Also das zeigt schon, in welche Richtung es geht, mit Missbrauchspotenzial selbstverständlich auch. Aber was mache ich? Ich mache natürlich fast alles mit KI, also ausprobieren sowieso, um zu gucken, auch ein Gefühl zu entwickeln, ist das wirklich eine Erleichterung oder ist das nur, weil KI draufsteht, man muss was mit KI machen und am Ende muss man hinterherfegen oder so, das bringt ja auch nichts. Aber in vielen, vielen Bereichen, gerade wenn man kreativ unterwegs ist, so wie wir, wenn wir Videoinhalte machen, Skripte schreiben, Texten und so weiter, kann künstliche Intelligenz sehr hilfreich sein. Ich fange zum Beispiel schon mal damit an, wenn ich Ideen habe, die ich mit meiner Frau schlecht teilen kann, weil sie vielleicht die Details noch nicht versteht. Dann gehe ich zu ChatGPT und mache einen Talk mit ChatGPT. Das geht ja, man kann ja sprechen. Das heißt, man kann das auch beim Spaziergang machen. Und schon nach 20 Sekunden kommt einem das gar nicht mehr merkwürdig vor, weil die Stimme ist ja einigermaßen oder sogar erstaunlich natürlich, finde ich, mit Räuspern und Atmen und Lachen und allem Pipapo. Es werden noch Nachfragen gestellt, Ideen präsentiert. Man kann mag sagen, recherchiere mal gerade, was das kosten darf und wie viel Aufwand und gibt's das schon und welche Namen können wir verwenden bei einem neuen Produkt zum Beispiel. Da geht eine ganze Menge. Das wäre Stufe 1, also das Eruieren, das erste Brainstorming quasi. Stufe 2 ist dann Konzeptionieren, Abstracts machen, Konzepte machen für größere Projekte. Das mache ich sehr gerne mit Cloud mittlerweile. Ich mache sehr viel mit Cloud, weil Cloud meiner Ansicht nach herausragend ist. Vor allem, weil es gibt ja verschiedene Modelle bei Cloud, Haiku, Sonnet und noch ein weiteres. Und je nachdem, was man braucht, wählt man dann das Modell, das passend ist. Und auch die sprachlichen Fähigkeiten sind nach meiner Erfahrung bei Cloud sehr viel besser. Wenn man Texte generiert, wenn man möchte, dass meine Sprache verwendet wird, mein Duktus. Also ich kann dann einfach sagen, aktive Sprache oder passive oder direkte Ansprache oder nicht. Ich kann Beispiele hochladen von Texten, von Büchern, von Artikeln und sagen, so muss das aussehen. Und das versteht Claude schon sehr gut. Andere auch, aber meiner Erfahrung nach klappt das bei Claude am besten, wenn man verschiedene Projekte und so weiter anlegt, hat man für jedes Projekt dann auch den richtigen Assistenten sozusagen in der Hand. Das heißt also, mit Claude kann man schon wunderbar konzipieren und dann auch ins Detail gehen. Ob es jetzt ein Online-Kurs ist oder ein Skript oder ein Buch, oder das ist egal. Man muss es dann nur kleinteilig gliedern. Das kann so ein KI-Assistent sehr gut. Und ich gehe bei Claude oft bis an die Limit-Grenze und musste deswegen schon auf das 100 € im Monat Projekt umsteigen, weil ich zu oft einfach, ich habe deine Limits sind ausgeschöpft. Das gibt es leider. Aber ich benutze auch.
Ja, das kann ich auch bestätigen, sag ich mal, gerade bei Claude. Das ist halt so ein bisschen schade daran. Also gerade wenn man es über die Web-Oberfläche nutzt, dann hat man da mit den Limits nicht so viel
Spaß. Wenn man es mit API, also
wenn man das in Terminals nutzt,
APIs,
ne, besser.
Ja, aber ja, sonst, klar, dann ist egal, dann zahlst du ja dafür, das stimmt. Und was du gesagt hast mit der Programmierung, kann ich auch bestätigen, ist Claude auch durch die direkte Anbindungsmöglichkeit an GitHub und so weiter sehr gut geeignet. Ich mache aber auch Präsentationen, teilweise sogar kleine Webseiten mit einer KI. Da kann ich zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen Gamma AI, Gamma, weil mit Gamma kannst du Folien, auch Posts vorbereiten, PDFs generieren, PowerPoint-Präsentationen, was auch immer du brauchst. Du sagst, ob du es rechteckig haben willst, im Querformat, im Hochformat. Die Farbschemata kann man vorgeben. Da kann man entweder nur eine Idee reingeben oder ein Konzept, das man von Claude hat entwickeln lassen, oder aber auch einen komplett fertigen Text. Und dann wird das gelayoutet. Und das sieht erstaunlich gut aus. Dann kann man natürlich hier und da nochmal nachbessern, Bild ersetzen, die Farbe verändern und so weiter. Man kann sich damit eine ganze Menge Zeit ersparen, und das ist auch nicht ehrenrührig, ob ich jetzt 7 Stunden bei PowerPoint sitze und muss es mir schön machen, oder es macht ein virtueller Assistent für mich. Das ist absolut eine Arbeitserleichterung. Also das mache ich. Selbstverständlich, sorry, wenn ich jetzt so viel erzähle, selbstverständlich
Alles gut.
erstelle ich auch Bilder, Fotos und Videos mit künstlicher Intelligenz, oder auch Soundeffekte oder sogar Musikstrecken. Das geht ja mittlerweile auch, sogar mit 11 Labs zum Beispiel, weil ich ja auch Videos mache. Ich bin ja auch Podcaster und auch Videopodcaster und Influencer, wenn ihr so wollt, auf YouTube, mache aber auch Fernsehbeiträge. Also überall hole ich mir das raus an Hilfe, was angemessen ist, und mir einfach die Arbeit erleichtert. Und das kann man natürlich dann gut machen, wenn man alle Instrumente mal ausprobiert hat. Wenn man im Küchenschrank nur ein Messer und eine Gabel hat, dann wird's Kochen schwer. Wenn man aber weiß, man grillt und man macht dies und man macht das, dann hat man ganz viele Messer und ganz viele Salzstreuer und für jeden Zweck das richtige Werkzeug und benutzt das dann ganz gezielt für den Zweck, für den es gemacht ist, dann ist es eine Arbeitserleichterung. Und so denke ich, sollte man auch die Large Language Modelle und die KI-Modelle, die so für die Allgemeinheit gedacht sind, nutzen. Jeder für seinen Zweck das, was am besten funktioniert. Und kleiner Tipp, wenn man gerne so experimentieren möchte mit Bildern, Videos, Animationen und so weiter, empfehle ich mal auf hixfield.com oder AI zu gehen.
Was für ein Ding?
Hixfield ist
X Field. Okay.
Hixfield, weil die haben, das ist so wie FreePics und so weiter, aber das heißt, da hat man ganz viele Modelle, auch Sora und Veo 3 und Wahn und all diese Modelle hat man da in einer Oberfläche zur Verfügung, teilweise auch mit einer kostenlosen Nutzung oder wenn man bezahlt, weil KI-Modelle sind halt sehr energiehungrig und verbrauchen viel Strom, muss man natürlich auch bezahlen. Dann zahlt man da aber nach Bedarf. Und das ist schon sehr gut organisiert und sehr gut gemacht. Und da kriegt man sehr gute Ergebnisse hin. Da muss man nicht bei ganz vielen Anbietern gleichzeitig registriert sein. So.
Favorit ist gesetzt. Ist
Ihr
auf jeden
müsst
Fall
mich immer
spannend. Also,
stoppen, sonst höre ich nicht
oh, das kriegen
auf.
wir hin. Das ist kein Problem.
Ist kein
Ist auf jeden
Problem.
Fall sehr, sehr spannend, was du da alles mit machst. Also was mich jetzt persönlich mal so mich gefragt hat, was investierst du denn an Abos
Ja.
irgendwie im Monat dann, die du halt an nutzt an verschiedenen KI-Systemen? Weil klar, die brauchen alle Geld, die sollen auch alle Geld haben, allein schon für die Entwicklung und so weiter. OpenAI ist, glaube ich, immer noch nicht in den richtigen schwarzen Zahlen, sondern die buttern da
Nein,
immer noch rein,
nein.
ohne halt wirklich verdienen zu an dem Modell, obwohl es in meinen Augen das bekannteste ist. Was zahlst denn du im Monat, wenn ich da so fragen darf?
Ich kann es nur schätzen. Ich habe noch nicht das wirklich
Gute
mit
Antwort.
Taschenrechner zusammengerechnet, weil das wahrscheinlich sehr frustrierend wäre. Es sind Hunderte von Euro natürlich, weil
Ja.
oft kommt ein neues Modell und dann registrierst du dich und dann irgendwann kriegt wir 149 Euro. What? Da warst du schon 10 Monate nicht mehr und hast vergessen, das Abo zu beenden. Ja, das ist leider ein teurer Spaß, aber da ich davon lebe und da ich darüber berichte, da ich eben auch die Online-Kurse mache und so weiter, kann man das rechtfertigen. Aber wenn man überall ist, ist es teuer. Und deswegen auch der Tipp mit Hixfield, das ist eine gute Möglichkeit, viele, viele Modelle zu benutzen, ohne sich überall anmelden zu müssen und irgendeine Monatsgebühr zu bezahlen. Aber klar, Perplexity kostet, Claude kostet, ChatGPT kostet. Das lohnt sich aber. Perplexity, noch gar nicht erwähnt, verwende ich sehr gerne für Recherche und auch zum Faktencheck, kann ich jedem empfehlen, Dokumente reinknallen und sagen, mach mal einen Faktencheck. Ja, sei evidenzbasiert und kritisch, damit du einfach mal eine Einordnung bekommst. Hast du da Schrott erzählt oder hast du da was Gutes aufgeschrieben? Das ist eine sehr, sehr gute Kontrolle, eine Kontrollinstanz. Die drei sollte man auf jeden
Aber,
Fall benutzen.
genau,
also ich würde auch gerne,
ja. Also Bezug nehmend auf das jetzt, was du gerade eben gesagt hast, Jörg, du hast ja gerade eben gesagt, dass dieser Faktencheck da auch wichtig ist. Da war ja irgendwie letzte Woche, glaube ich, auch in den Medien, wie ungenau eigentlich diese ganzen Sprachmodelle im Moment noch sind. Klar,
Kann ich was zu sagen?
Sehr, sehr gerne nämlich. Also zum einen, um kurz den Zuschauer oder den Zuhörer da mal abzuholen. Es ist ja so oft, dass KIs oder LLMs oder wie auch immer, ja, erstmal was behaupten, ja, und sagen, ja, hier, das kannst du natürlich machen. Und wenn man dann sagt, nee, nee, dem ist er ja gar nicht so, dann halt sofort zurückgerudert wird im Sinne von, ja, okay, du hast
Oh,
natürlich recht.
entschuldige das Missverständnis.
Genau, das
Genau.
ist ja halt die richtige Antwort. Machen die ja auch, um zu lernen, um dieses System zu trainieren. Darum wird ja sowas in meinen Augen auch gemacht, dass sie das erstmal behaupten, um dann halt zu gucken, okay, wie ist denn die Reaktion? Wenn die Reaktion von dir als Mensch ist, nee, das stimmt nicht, lernen die dadurch ja wiederum auch und verfeinern und verbessern halt ihr System. Ist da denn Perplexity besser oder so? Oder wie sieht es da aus? Warum würdest du es da empfehlen?
Also erstmal muss man sagen, KI-Modelle, die wir im Augenblick haben und benutzen, egal ob sie Claude, Perplexity oder ChatGPT oder Mistral aus Frankreich oder DeepSeek und so weiter heißen, sind keine Wahrheitsmaschinen. Ja, sie kennen nicht die Wahrheit und sie kennen auch nicht alle Fakten. Das muss man vielen Leuten immer wieder nochmal sagen, weil durch den Begriff künstliche Intelligenz entsteht der Eindruck, die wissen alles. Ja, die wissen viel. Aber sie wissen nicht, was wahr ist. Sie haben nur gelernt, was es in der Medienwelt, im Internet, in der Wissenschaft und so weiter, was da dokumentiert ist. Und darauf beziehen sie sich. Deswegen sind sie zum Beispiel bei Medizin deutlich besser als bei politischen oder gesellschaftlichen Fragen, weil Medizin ist streng wissenschaftlich mit strengen Kriterien. Da wird wenig, jetzt in der Fachwelt zumindest, wenig kompletter Unsinn publiziert, ja. Deswegen sind die da sehr gut. Und es ist darüber hinaus auch eine sehr analytische Wissenschaft. Aber das muss man wirklich wissen. Es sind keine Wahrheitsmaschinen. Sie verstehen auch nicht wirklich, was sie sagen. Ja, sie berechnen Wahrscheinlichkeiten. Darauf muss man sich mal einlassen. Sie berechnen die Antwort, die am wahrscheinlichsten richtig ist. Wenn man eine Frage ein bisschen verquer stellt und die Themen und oder die Themenlage oder die Faktenlage ein bisschen verquer ist, berechnet die KI nicht aus schlechtem Anstand oder aus Vorsatz eine Antwort, die sie für wahrscheinlich und die sie für die wahrscheinlichst am wahrscheinlichsten richtige Antwort hält und haut die raus und macht das allerdings auch mit einer Überzeugung, die man sich als 12-jähriger Schüler gewünscht hätte. Also haut einfach was raus und tut gar nicht so, als könnte das zweifelhaft sein. Und das ist das Problem bei den KI-Modellen noch. Jetzt muss man sagen, das, was du angesprochen hast, das ist eine Studie von der EBU, das ist die Europäische Broadcast, also Rundfunkunion. Da hängen ganz viele große Sender, die haben sie sehr, sehr isoliert etwas untersucht, nämlich sie haben 3000 Fragen gestellt zu aktuellen Themen, zu News-Themen und wollten wissen, wie gut sie antworten. Und da sind tatsächlich in 42% der Fälle fehlerhafte Antworten entstanden. Entweder war die Antwort zeitlich überholt, zum Beispiel der Papst, der verstorbene Papst, im April verstorbene Papst, wurde noch als Papst bezeichnet Ende Mai, obwohl er schon längst abgelöst wurde und tot ist. Die Schweden wurde nicht zur NATO zugehörig erklärt, bei Copilot zum Beispiel, obwohl das schon längst geschehen ist. Und viele Quellen werden genannt, die aber gar nicht passend sind. Besonders heikel ist es natürlich, wenn Zitate erfunden werden und die werden zu einem Medium wie Tagesschau oder FAZ oder Spiegel oder so zugeordnet. Das kann passieren und das stimmt gar nicht. Das schadet dann natürlich sogar diesen großen Marken, weil jemand sagen würde, wieso, die KI sagt doch, das stand da, um Gottes Willen, das stimmt doch gar nicht. Dann überprüft man gar nicht, ob das wirklich so ist. Deswegen haben die das untersucht und dann aber auch noch unter bestimmten Bedingungen, nämlich sie haben die alten Modelle noch untersucht, nicht 4o und 5 von ChatGPT, die noch nicht zugreifen konnten auf das Web, also auf die aktuelleren Daten, und haben auch ganz bewusst nicht die die Möglichkeiten genutzt, die das Prompting heute bietet, dass man sagt, gebe mir nur wirklich richtige Antworten an, nenne auch Quellen und überprüfe im Internet oder im Web, ob das auch stimmt. Das kann man nämlich sagen und würde die Antwort, das Antwortverhalten deutlich verbessern. Das haben sie aber nicht gemacht, weil sie rangegangen sind mit der Prämisse, wir wollen wissen, was jemand, der das alles nicht weiß, für Antworten bekommt von Chatbots. Kann man machen, ist aber nicht unbedingt das Optimale, was man aus einer KI rausholen kann. Das mal nur für den Hintergrund. Und Perplexity ist von diesen Large Language Modellen das, das schon als erstes eben auch im Internet gesucht hat, einen eigenen Suchindex auch hat, den man auch übrigens nutzen kann als externer und deswegen sehr schnell ist und sehr zuverlässig und meiner Erfahrung nach auch die besten Ergebnisse liefert. Auch nicht 100% fehlerfrei, aber gerade wenn man recherchiert, wenn man wissen will, wo steht denn was, was ist denn wahr und was nicht, was kann denn stimmen, ist nach meiner Erfahrung Perplexity das beste Werkzeug. Nicht, wenn man einen Text generieren möchte, aber wenn man das möchte, ist das ein super Werkzeug.
Weil man da aber auch, glaube ich, mit einschränken muss, oder? Dass das halt je spezieller es wird, desto unwahrer wird auch diese Aussage, weil, also jetzt so Randthemen zum Beispiel, ich hatte da irgendwas gesehen von Kurz gesagt, glaube ich, das ist ja so ein Wissenschaftskanal und die hatten einen Beitrag gemacht über Planeten, ich weiß nicht mehr, was, braune Zwerge oder irgendwie sowas und haben dann da auf jeden Fall mal die Recherche mit KI quasi dokumentiert und darüber ein Video gemacht, warum sie eben keine KI
Ja.
nutzen. Weil es eben drei oder vier, sage ich mal, Beiträge im Web gibt. Davon ist einer original und die anderen drei mit KI geschrieben,
Oh,
dass da
ganz
eben bei den
fatal,
Planeten
ja.
ein gewisses Problem ist. Und dann gibt es halt zu viele falsche Informationen und dann wird das für die KI wahr. Und das könnte ich ja aber auch nicht überprüfen, weil wie, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich würde auch wieder auf diesen Artikel stoßen und würde vielleicht sogar raufklicken und würde sehen, ja, okay, das stimmt. Also wenn quasi die Grundannahme, dass die Informationen im Internet stimmen, unwahr wird, was ja durchaus sein kann, dann ist ja auch die Aussage unwahr, dass irgendeine KI irgendwas Fakten checken kann. Ne? Das kommt ja auf die Verteilung der Infos im Web an.
Ja,
Aber
wenn man die
dadurch
Regel.
steigert sich, dadurch steigern sich aber ja auch die Unwahrheiten. Das ist ja etwas, was
Na
wirklich
klar.
exponentiell halt geht. Du hast schon eine Unwahrheit und dann diese Unwahrheit wird halt durch eine KI, die dann sagt, okay, das ist richtig, dadurch nutzt das vielleicht irgendjemand, ja,
Ja.
und schreibt es wieder auf seine eigene Webseite. Dadurch lernt wieder die KI und dadurch wird halt natürlich dieses, was unwahr ist, nochmal wieder durch die KI, oh Gott, jetzt nicht, dass ich den Faden verliere oder so, aber es wird halt wieder gefestigt eigentlich, ja. Es gab ja am Anfang auch immer diese Beispiele, dass KIs halt rassistisch sind und so weiter, weil halt viele Beiträge im Internet dann halt wiederum anders geschrieben sind, von der Vergangenheit her und so weiter. Und das ist schon etwas, was ich auch als sehr kritisch irgendwie ansehen muss.
Das Problem ist, also das wirklich so perfekt hinzubekommen und was ist Wahrheit und was möchte man, dass gesagt wird und was nicht, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten zu, schon mal ganz pauschal.
Das kann ja auch Google übrigens nicht. Ne? Google
Nein.
kann ja auch nicht, also Google weiß nicht, was
Nein,
wahr ist. Das war
nur
ja auch
was
ein, oder
relevant
ist immer noch
ist.
ein
Nur was
Riesenproblem.
relevant
Genau,
ist. Ich
richtig.
glaube, das muss man einfach sich klar machen, dass eine KI, zumindest im Augenblick, nicht die Wahrheit kennt und keine hundertprozentige Garantie geben kann, dass das stimmt. Nur, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, aber das muss man eben als Mensch immer noch mitdenken. Man hat eine Verantwortung, das zu überprüfen. Man hat eine Verantwortung, zu gucken, ob das passt. Da kommt man nicht dran vorbei. Und das kann man den KI-Modellen aber auch nicht vorwerfen, weil das ist selbstverständlich ein Prozess. Die Reasoning-Modelle zum Beispiel, die ja nochmal so eine Schleife drehen und nochmal durchdenken, die brauchen länger für die Antworten. Die sind aber da zum Beispiel besser. Sie verbrauchen aber auch mehr Energie und sind dadurch auch teurer. Das ist den Anbietern von den großen Modellen selbstverständlich auch bewusst, dass das so ist. Und sie haben sich natürlich zum Ziel gesetzt, das Problem zu beseitigen, weil das natürlich ein USP wäre. Das ist ja klar. Nur das wird noch ein bisschen dauern. Und die Message muss einfach nur sein, Leute, nutzt durchaus KI, aber geht nicht davon aus, dass alles stimmt. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Das ist eine wichtige Message.
Und bei DeepSeek am besten nichts zu China suchen.
Ja, gut, also sagen wir mal so. Ja, also da gibt es das berühmte Beispiel mit dem. Ah, da meldet sich der.
Oh, Stefan, deine Hunde wieder.
Oh, der Hund, der Hund.
Hat das China gehört?
Ganz, nutzt, ja, genau, wahrscheinlich.
Ja, nee, klar. Also DeepSeek ist geframed, das weiß man auch. Wenn ich jetzt aber damit E-Mails beantworten will oder Mathematik berechne, spielt das keine Rolle. Man muss einfach, man
ja,
muss,
natürlich,
das ist keine, keine Delegitimierung des Einsatzes von DeepSeek. DeepSeek hat es auf jeden Fall gezeigt, dass es gelingen kann, mit deutlich weniger Aufwand hervorragende Modelle zu bauen. Das war ein großer Fortschritt, dass es DeepSeek gegeben hat. Das hat man sich dann ja auch abgeguckt. Und bei ChatGPT 4o und 5 ist schon deutlich effizienter trainiert worden. Also man sollte sich nicht immer so einzelne Punkte rauspicken und das gleich zu einem K.O.-Kriterium erklären. Sondern Nein, Fragen.
Geht ja auch darum, wenn ich jetzt DeepSeek benutzen würde in der Cloud, gehen die Daten ja auch nach China. Das ist ja zweifelsfrei so, ne? Also da sollte man
in der
glaube
Cloud,
ich schon
ja,
aufpassen.
Wenn man es aber on-premise genau. installiert, das geht ja, weil es Open Source ist, dann gar nicht. Ne? Dann kann man es also
natürlich,
oder auf ja. Open Router oder so, dann kann man es problemlos benutzen und teilt es mit niemandem. Das ist bei ChatGPT so nicht möglich. Ne? Man kann zwar die Enterprise Edition benutzen, da wird einem garantiert, dass keine Daten zum Training verwendet werden und so, aber 100% sicher kann man sich eigentlich nicht sein, muss man fairerweise sagen.
Ja. Gibt es da denn irgendwie schon eine Lösung, um halt diese ganzen Fake-Sachen irgendwie ausschließen zu können? Also ist sowas überhaupt möglich, dass es da eine Lösung geben wird? Weil also Text ist ja noch eine Sache, Bild und Video ist ja nochmal eine andere Sache, die dazu kommt.
Ja, es ist so, dass die Großen wie Gemini und ChatGPT und auch einige andere Bilder und Videos, die sie generieren, mit einem Wasserzeichen versehen. Daran kann man sie dann einfach erkennen. Es gibt auch Detektoren, die erkennen, ob ein Text mit KI geschrieben wurde oder Bild oder Video mit oder Musik mit KI generiert wurde. Nur sind die auch nicht 100% präzise, muss man sagen. Und das zu regulieren, ist schön und gut, nur wenn die Chinesen immer wieder neue Modelle auf den Markt werfen, die sogar als Open Source nutzt einem die ganze Regulierung herzlich wenig. Ne? Und die es missbrauchen wollen, ob Russen, Chinesen oder sonst wer, die können es dann auch, weil die Technologie da ist und die lachen sich dann über Regulierung selbstverständlich tot. Das muss einem bewusst sein. Mittelfristig denke ich, dass wir dahin kommen werden, dass wir das Gegenteil machen werden. Wir werden wie bei Geldscheinen oder früher beim guten alten Siegel mit dem Königssiegel und dem Wachs kennzeichnen, was echt ist. Also wenn eine Rede von Regierenden oder von Unternehmensführern oder was auch immer wichtig sein mag, oder ein Drehmaterial von DPA oder Reuters zum Beispiel, das wird dann mit einer Kennzeichnung versehen, wie in einer Blockchain zum Beispiel, so dass man das nachvollziehen kann, das ist tatsächlich das Originalmaterial und noch nicht bearbeitet zum Beispiel. Ne? Mhm. Da wird es mittelfristig hinlaufen, denke ich, weil man das Erkennen von KI-generierten Inhalten, das ist dann ein Katz-und-Maus-Spiel, das man am Ende nicht gewinnen kann. Das ist zu viel Aufwand. Ja, das wird nie 100% funktionieren können und dann bleibt immer eine Restunsicherheit. Ist nicht wirklich was geholfen. Die sozialen Netzwerke, die gehen ja mittlerweile hin, weil sie auch das vorgeschrieben bekommen und kennzeichnen dann, wenn die Inhalte entsprechend mit den führenden KI-Modellen generiert worden, das ist KI generiert. Das kann man machen, aber es ist keine 100% Geschichte, wenn das nach dem Motto, wenn das da nicht steht, ist es auch nicht KI. Also ist das nur eine halbe Miete. Ne? Man kann wirklich keine 100%ige Gewissheit bekommen. Das muss man sich klar machen.
Ist auf jeden Fall ein Thema, was auch gefährlich ist. Also vor einigen Jahren gab es das ja mit Jan Böhmermann, dieses Varoufake mit Varoufakis, der halt dann den Mittelfinger gezeigt hat, was halt komplett ja Quatsch war, was ja allerdings auch damals mit hohem Aufwand erstellt worden ist. Heutzutage wäre das ja super easy, sowas zu machen.
Das ist das Erschreckende. Jeder kann und es kostet nicht viel.
Genau.
Das bedeutet natürlich, das bedeutet auch, dass es massenweise natürlich ausgekübelt wird, ne, oft auf die Netze und wir damit ständig konfrontiert sind. Also Man kann sich bei Instagram fragen, ist da überhaupt doch was real, auch ohne KI?
Ja, das
Ja,
stimmt.
es ist dann so noch so ein kleiner Grad, Veränderung. Aber ja, das auch darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es kann überall KI drinstecken. Es kann vielleicht sogar komplett von KI kommen. Das heißt, mehr hinterfragen, mehr überlegen, mehr eigene Meinung bilden. Das ist ganz wichtig.
Ja, das finde ich, das kann unsere Generation, kann das. Wenn ich da an meine Eltern oder Schwiegereltern denke, ist es schon schwieriger. Also wie oft ich einfach, was ja richtig ist, mir eine E-Mail gezeigt worden ist, hier ist das Spam oder ist das kein Spam, zeigt mir allerdings auch, dass halt andere Dinge wie Fake-Anrufe oder irgendwie sowas in der Art natürlich unfassbar steigen wird. Also eine Stimme jetzt von mir oder von Simon oder auch von dir, Jörg, irgendwie zu faken, ist ja super simpel, weil wir einfach unfassbar viel im Internet schon gesprochen haben. Man muss ja nur einen Podcast nehmen und kann unsere Stimme faken und dann halt irgendwelche Anrufe nachzuspielen, ist ja gar kein Problem technisch, überhaupt nicht. Da muss man sich ja nichts vormachen. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern ein Codewort. Wenn irgendjemand einen komischen Anruf macht, dann fragen die, wie ist denn das Codewort, um halt rauszukriegen, okay, bin ich das wirklich oder ist das irgendwie ein Fake, versucht die jemand zu erpressen oder ähnlichen. Ich wollte aber
Das
wegen
ist
so ein bisschen, ja?
ein guter Tipp, ne? Das ist ein guter Tipp, empfehle ich auch
Ja.
immer. Ein Familiencodewort. Das ist eine Sicherheitsebene, auf die man nicht verzichten sollte heutzutage.
Simon und ich, wir haben ja beide ein YouTube-Kanal, wo es um das Thema Smart Home geht. Vielleicht sollten wir da so ein bisschen noch die Kurve kriegen, weil das Thema KI natürlich unfassbar interessant ist. Ich unterhalte mich auch total gerne mit dir, Jörg, mit Simon auch. Dennoch, die Zuschauer, vielleicht wollen die auch so ein bisschen Einblick in das Thema Smart Home haben. Hast du da auch einen Einblick? Also hast du auch ein Smart Home oder wie ist es bei dir zu Hause?
Naja, klar, ich bin ja ein Spielkind und probiere alles aus. Und ich habe schon ich weiß nicht, ich war vor 15 Jahren ungefähr, war ich mal in Korea bei LG Electronics. Und die Koreaner sind ja irre, ne? Die machen ja alles, ne? Und ich bin damals vom Glauben abgefallen, weil die hatten da schon Kühlschränke mit Displays und Erkennungsfunktionen. Natürlich nicht auf dem Niveau von heute, aber die wussten schon, wo die Reise hingeht, ne? Schon vor 15, 18 Jahren. Und haben das vorbereitet. Ja, ich nutze auch natürlich Smart Home, um zum Beispiel die Beleuchtung zu steuern oder zu gucken, ist das Kippfenster offen oder Licht zu kontrollieren, nicht nur hier im Studio, sondern auch im Haus. So einiges Smart Home, Smart TV selbstverständlich, aber nicht auf einem übertriebenen Niveau. Weil das Problem beim Smart Home ist ja, ihr seid dann die Experten, dass man so schnell an die Grenzen stößt, was die Hersteller und die Protokolle und ne, anbelangt. Also die vertragen sich ja leider nicht alle. Und das finde ich ja immer ein bisschen frustrierend. Von Devolo hatte ich zum Beispiel mal einige Sachen. Das ist eine eigene Insellösung. Wenn man aber wenn man jetzt Geräte von verschiedenen Herstellern haben möchte und muss dann da mit 7 Apps rumhantieren, das finde ich frustrierend. Ich finde, das muss die Industrie noch hinbekommen, dass man das noch alles unter einer einheitlichen Oberfläche nutzen kann. Und ich hoffe, es ist nicht mittlerweile so weit und ihr sagt, du hast schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich weiß gar nicht, was Sache ist oder so.
Tatsächlich ja, würde Stefan dir wahrscheinlich auch bestätigen, Home Assistant oder IO Broker an der Stelle. Beides zwei sehr gute Lösungen. Da hättest du da quasi alles
Okay,
von,
dann gibt
egal
es das
wann
schon.
eigentlich,
Okay,
in einer
ja.
App. Genau.
Oder halt
Ja,
Meta-Standard kann man da
aber.
ruhig eigentlich auch erwähnen. Also das ist halt ähnlich, dass halt verschiedene Hersteller dann auf einen Standard setzen, in diesem Falle Meta. Und um da halt auch in der breiten Masse dann anzukommen, um auch von verschiedenen Herstellern halt Geräte und so weiter miteinander kompatibel zu machen. Mich interessiert natürlich aber auch, wie du so das Smart Home irgendwie so in der Zukunft siehst, irgendwie auch in Bezug auf KI. Hast du dich da schon mal irgendwie drum gekümmert oder so oder schlau gemacht? Oder wie schaut es da so aus, wenn ich da den Experten fragen darf?
Ja, da bin ich leider nicht so ganz bewandert, muss ich zugeben. Das mache ich immer wieder mal, wenn ich Berichterstattung mache, aber da ist mein Fachwissen nicht besonders hoch. Da seid ihr mir mit Sicherheit ellenlang voraus. Da bin ich nicht so gut. Ja, also da gibt's, also was es da de facto schon gibt und was da noch kommt, kann ich nur erahnen. Aber wirklich wissen tue ich es nicht. Ich denke, dass das Thema KI, also jetzt ist eine Annahme, dass das Thema KI ist natürlich perfekt passend für das Smart Home. Selbstverständlich ist es das. Und wenn man das gut in den Griff bekommt von der Usability, kann man da ja wahnsinnig viel Gutes hinbekommen. Lernprozesse, wann kommt wer nach Hause, dass man nicht an den Reglern einstellen muss mit der Temperatur, sondern dass das automatisch geht, dass er lernt, okay, der Olle kommt um 18:30 Uhr nach Hause oder so. Im Winter machst schließ die Tür ab, mach das
Schließ
Licht an oder aus und so weiter. Das ist in einer idealen Welt, wo das alles wirklich gut funktioniert, wo man dann nicht hinterher den Deckel aufmachen muss und überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist und warum es nicht funktioniert. Das ist ja frustrierend. Das ist ja häufig leider das Problem bei solchen Lösungen. Aber wenn das alles gut funktioniert, ist das natürlich eine Erleichterung und kann sogar auch Energiesparen helfen. Und da sehe ich schon ein wahnsinniges Potenzial, prinzipiell.
Die Energie sparen, die dann durch eine KI-Befehle da wieder da halt, also im Haus wird sie gespart und im KI-Modell wird sie dann wieder verbraucht, oder? Weil das ist ja auch schon
Ja,
ein Thema, was eigentlich auch kritisch beäugt werden muss, dass halt einfach KI einfach, ich hatte es eben mal im Kopf, eine Google-Anfrage und eine ChatGPT-Anfrage, da ist die ChatGPT-Anfrage braucht halt 12-mal so viel Energie wie eine Google-Anfrage, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob die Zahlen da noch stimmen.
ja, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerade mal wieder beschäftigt habe für Quarks. Und es ist tatsächlich so, bis ChatGPT 3.5 war das Verhältnis, so wie du sagst, 10, 12 zu 1. Mittlerweile ist es fast 1 zu 1, weil sie, siehe DeepSeek und besseres Training und so weiter, effizienter trainieren konnten. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Es gibt 2,5 Milliarden Anfragen bei ChatGPT jeden Tag. Der Energieaufwand ist brutal. Egal welche KI man benutzt, wenn man aber noch Bilder generiert oder Videos und Musik, ist der Faktor 40 bis 50, ja. Und dann geht Google hin und bietet ja mittlerweile auch die KI-Zusammenfassungen an oder den KI-Modus. Wahnsinn, der Energieaufwand ist Wahnsinn und das wird auch ein großes Problem werden. Man rechnet damit, dass der Strombedarf für Rechenzentren durch KI in den USA von dem Augenblick 2,5% vom gesamten Strombedarf auf über 7 bis 8% in den USA alleine sich erhöhen wird. Und in Deutschland und in Europa werden wir Schwierigkeiten haben, solche Rechenzentren überhaupt zu bauen, weil wir die nicht nur, weil wir den Platz nicht hätten oder weil es 800 Tage dauert, bis der Bauantrag durch wäre, sondern weil wir Schwierigkeiten hätten, an die Energie verlässlich zu kommen. Und der Energiebedarf ist absolut atemberaubend. Das ist ein riesengroßes Problem tatsächlich. Ich denke aber, dass bei dem Beispiel Smart Home die KI zur Kontrolle von den genannten Szenarien nicht gerade überlastet und überfordert ist. Der Energieaufwand dürfte relativ gering sein und der eingesparte Effekt, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, ist größer als das, was man an Energie nötig hat, um die KI zu benutzen, um diese Prozesse zu steuern, wäre meine Prognose meinerseits.
Na, hoffentlich.
Ich finde es halt aktuell auch. Erzähl du, Stefan, entschuldige. Ich finde es aktuell halt auch so ein bisschen schade. Also zumindest ist es immer so mein Eindruck, weil die ganzen Hersteller eben aktuell so hart miteinander im Wettbewerb stehen. Man muss ja einfach sagen, wie es ist. Egal ob jetzt Gemini, ChatGPT, keiner, die wollen es ja immer übertreffen und wie du schon sagtest, Features entwickeln oder wie auch immer. Die arbeiten ja unglaublich schlecht zusammen, ne? Und ich sag mal, im Smart Home. Da haben wir ja erlebt über Jahre hinweg, wie das
Guter
funktioniert, wenn
Punkt.
niemand einen Markt reguliert mit keinen Standards, ne? Dann hast du nämlich irgendwann 87 Ökosysteme, 87 Apps und du musst dann immer überlegen, bevor du irgendwas machst, okay, nehme ich jetzt das, will ich jetzt das, wo will ich langfristig hin, dann wird das günstiger, okay, das kostet wieder 10 € im Abo mehr, aber dann spare ich da wieder an der Ecke, kann aber jetzt zum Beispiel Videos erstellen. Jetzt am Beispiel von KI, ne? Also ich finde diesen ganzen Markt bisher schon so unübersichtlich einfach, weil man es ja gar nicht mehr durchdringen kann. Auch was sollte ich jetzt pauschal als Empfehlung für mich nehmen, wenn ich Anwendungsfall so und so habe? Hast du da irgendeinen generellen Tipp für Zuschauer, die jetzt vielleicht mit Smart Home anfangen wollen, die da konkrete und verlässliche Tipps haben wollen? Welche KI würdest du am ehesten empfehlen, wenn wir jetzt mal sagen, dass sie keine 100 € kosten soll?
Ganz kurz noch ihm da eingestreut. Simon, frag doch mal eine KI, welche KI du nutzen solltest.
Ach, gute Idee.
Da sind die meistens relativ selbstverliebt, ja, und dann nennen sich selber. Ja, das Gute ist ja, du hast einen guten Punkt gemacht, auch was die Protokolle und die Standards und so weiter anbelangt. Ja, da macht jeder sein eigenes Süppchen, das stimmt. Es gibt aber eben diese Meta-Anbieter, wo man die gängigen Chatbots nutzen kann und dann einfach nach Usage bezahlt, sodass man nicht die ganzen Abos braucht.
Du meinst Open Router oder
Ja,
sowas zum Beispiel, nehme ich an?
Open Router ist ja mehr zum Programmieren, weil man das ja, aber ja, mit
Ja.
Open Router kannst du auf alle Modelle zugreifen, aber auf einer Programmierer-Ebene, ne, nicht als Nutzer. Aber sowas Ähnliches gibt es halt auch für Nutzer. Bei Bildern zum Beispiel wäre das FreePic oder Hicksfield, was ich genannt habe. Mir fällt jetzt leider gerade der Name für die Chatbots gar nicht ein, weil ich das nicht mehr, schon lange nicht mehr benutzt habe. Aber da gibt es das auch, dass du
Okay.
halt verschiedene gleichzeitig benutzt und einfach dann jeweils das Modell verwendest, das dir gerade passend erscheint oder sogar einen Wettbewerb machst. Du kannst also vier Modelle dasselbe, ist jetzt nicht unter dem Energieaspekt wieder nicht so toll,
Ah,
aber du kannst dann
ja, schon
vier
klar.
Modelle laufen lassen und gucken, wo das, oder fünf und gucken, wo das beste Ergebnis dabei rauskommt und zahlst eben nur das, was du genutzt hast, weil die ja die API benutzen, die Schnittstelle und dann auch nur auf Nutzerbasis bezahlen. Das wäre eine gute Möglichkeit, ne? Da muss man nicht ganz viele Abos abschließen. Kommt wirklich ganz schwer darauf an, was man für ein Nutzungstyp ist. Ne? Ob man es nur gelegentlich verwendet oder wie wir jetzt halt
Ja,
andauernd, dann ist ein
stimmt.
Abo natürlich die günstigere Variante.
Ja, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber was ich tatsächlich, also was mich überrascht hat, weil das ist ja, wenn man so mit dem Thema anfängt, denkt man ja so, okay, ich habe jetzt da mein ChatGPT zum Beispiel, ne, und dann weiß nicht, vielleicht ist man ein bisschen technisch interessiert, vielleicht kennt man die YouTube-Kanäle von allen von uns drei und denkt sich dann, okay, jetzt will ich mal ein bisschen mehr machen, ich mache jetzt mal hier API. Und dann, also ich habe wirklich literally am Anfang gedacht, okay, dann nehme ich jetzt da meine Zugangsdaten und so, nee. Nee, Moment, das geht ja gar nicht. API-Key, okay. Und es gibt ja bei jeder Plattform immer noch dann hinten dran quasi diese API-Plattform, wo man wieder extra für bezahlen
Ja.
muss, was ich auf der einen Seite auch verstehe, ist ja eine andere Anbindung und so. Aber also was ich gelernt habe, ist, dass das bei Claudi tatsächlich nicht so ist, weil da kann man einfach beides mitbenutzen mit einem Abo. Das ist das mit der höchsten Limitierung, würde ich sagen, am Markt. Das ist bestimmt nicht geil für jeden. Aber wenn es in die Richtung gehen soll, also ich bin jetzt mit denen nicht verpartnert oder irgendwas, ne, also keine Sorge, aber ich würde das, glaube ich, für einen Anfang empfehlen, weil die Ergebnisse gut sind, weil man eben beides machen kann, wenn man möchte und dann nicht dann das nächste Abo wieder abschließen muss mit Kreditkarte und so.
Ja, wobei das sind ja keine Abos, das zahlt man ja nach Nutzungslevel. Ne? Zwar auf Credit.
Ja, nee, bei Claude mittlerweile, wenn man das Chat-Ding abonniert hat, kann man auch die API nutzen, dann zählen einfach die gleichen Nutzungslimits wie für den Chat auch für die
Ja,
API,
das
sage ich
stimmt, das
mal.
stimmt.
Das fand ich halt schon
Das
charmant.
stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, Claude hat das sowieso ganz gut gelöst alles, finde ich. Bei Perplexity gibt es
Ja.
das auch, aber nicht mit diesem Nutzungslimit.
Ah,
Die haben
cool.
aber auch eine
Ja.
API und wie gesagt, die haben auch einen eigenen Suchindex und das ist interessant, ne? Weil man dann darüber auch schon gut recherchieren kann in der App zum Beispiel, ne? Und sich Webseiten oder Daten und Informationen holen kann und nicht jedes Mal auf die KI gehen muss. Manchmal reicht ja schon eine reine Indexsuche aus. Das haben die anderen
Das
nicht. Das
stimmt,
ist
das
eine
stimmt.
Stärke von Perplexity.
Und ich wollte noch irgendwas fragen. Das war gar nicht. Ach ja, genau. Wir sind jetzt zwar schon tief im Thema da drin, aber ich sag mal, wenn sich das nochmal jemand anguckt, sind jetzt nur noch die ganz Interessierten mit dabei. Deswegen jetzt mal vielleicht eine ganz langweilige Frage. Begrifflichkeiten. Magst du uns das vielleicht mal so ein bisschen näher bringen? Also, wir benutzen ja aktuell KI und AI für eigentlich alles, würde ich behaupten. Es ist ja eigentlich falsch, ne? Es gibt ja Machine Learning, es gibt ja innerhalb der LLMs gibt es Tools, da gibt es noch verschiedene andere Sachen. MCP-Server wird auch immer relevanter. Vielleicht magst du einfach mal irgendwie unten anfangen und uns mal abholen, was ist eigentlich wirklich was, um zumindest mal die Begriffe richtig zu kennen?
Vielleicht können wir einigen Herstellern sowas auch nochmal schicken, weil ich glaube, einige Hersteller sagen auch einfach KI zu allem Möglichen, obwohl da überhaupt nichts KI-Technisches drin ist.
Das stimmt.
Ja, also ich werde da auch manchmal angeranzt, wenn ich KI sage und meine damit ein Modell. Ne? Also eigentlich müsste man technisch korrekt sagen, ChatGPT ist ein Large Language Modell oder ein KI-Modell, aber keine KI, weil KI ist der Überbegriff, wie Auto, ja? Und nicht Tempo. wie Taschentuch. Ja, okay. Ne? Aber im allgemeinen Sprachgebrauch ist halt KI, alles, was irgendwo, wo KI drin steckt, ist KI. Ja? Und das muss man so ein bisschen auch respektieren, finde ich. Aber ja, künstliche Intelligenz ist kann noch nichts. Es ist einfach erstmal nur ein Konstrukt, eine Idee. Künstliche Intelligenz ist halt der Versuch, die Intelligenz des Menschen nachzubilden. Und dass die neuronalen Netze, die schon vor 30 Jahren erfunden wurde als Prinzip, die bilden tatsächlich die Funktionsweise ganz grob von unserem Gehirn nach, dass also Synapsen miteinander verbunden sind. Das ist in unseren Sprachmodellen tatsächlich auch der Fall. Es ist keine Datenbank. Ne? Es ist keine Datenbank, in der alles drin ist. Ich kann nicht sagen, zitiere mir Goethes Faust oder Shakespeare oder irgendeinen Film. Einzelne Passagen, ja, das kann schon mal sein, wenn sie relevant sind, wenn es 5000 Artikel darüber gibt, dann ist es so relevant, dass das da hinterlegt ist, aber niemals kann man da einen kompletten Artikel, komplettes Buch, komplettes Bild, das geht nicht. Das ist in den KI-Modellen nicht gespeichert, ist in den neuralen Netzen nicht gespeichert. Also KI ist erstmal dieser Überbegriff und dann gibt es so technische Verfahren, maschinelles Lernen, ja, ist die erste Oberstufe, also Lernen maschinelles Lernen heißt, da gibt es auch wieder zwei Stufen. Die Maschine lernt anhand von Beispielen, was eben die Katzen erwähnen. Das wird sehr gerne gemacht. Katzen und Hunde, dass eine KI erkennen kann, ist es eine Katze oder ist es ein Hund, ist ein Entwicklungsschritt. Ja. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Methoden. Einmal, ich zeige eine Katze und die Maschine sagt irgendwas, rät, ist das Katze oder Hund? Ich sage ja. Oder ich sage nein, ja, oder falsch, oder richtig. Und das macht man natürlich 10.000 Mal, bis so eine KI verstanden hat, wie eine Katze, was typische Merkmale einer Katze sind, ohne dass man ihr sagen muss, was typische Merkmale einer Katze sind. Sie lernt es selber, deswegen maschinelles Lernen, anhand von Rückmeldungen, richtig, falsch. In der nächsten
Stufe. Das heißt also, wenn wir es jetzt mal ein bisschen abstrahieren, für Scripting wäre es ja so, dann würde man vielleicht sagen, eine Katze ist meistens kleiner und hat irgendwie Schnurrhaare, die ein Hund meistens nicht hat. Das wäre ja dann sowas wie geskriptet, wenn wir jetzt mal annehmen, das würde funktionieren. Und da sagt man ja eben nicht, was die Kriterien sind, sondern die Maschine lernt diese Kriterien
selber anhand von den Bildern. Bei der Bilderkennung. Das Beispiel bezog sich jetzt auf Bilderkennung natürlich, ne? Nicht auf ChatGPT. Ja. Das heißt, wenn man einer Maschine sagen würde, eine Katze hat Barthaare und geht auf vier Pfoten und was weiß ich noch alles, dann könnte die damit ja nichts anfangen. Was sind Barthaare? Was sind Pfoten? Das ist, keine Ahnung. Ja. Also bei der reinen Bilderkennung geht es wirklich über dieses System gucken lernen. Ne? Und also diese in dieser ersten Generation haben Menschen gesagt, richtig oder falsch. Da kommen auch die Captures her angeblich, dass man, wenn da eine Treppe ist, wo man sagen muss, wo ist denn Treppe? Da hat man angeblich früher geholfen, der KI zu lernen, was ist eine Treppe, was ist ein Laternenmast, was ist ein Motorrad und so weiter. Die zweite Stufe, die wir schon eine ganze Weile haben, da lernen die Maschinen mit Hilfe von Maschinen. Das heißt also, eine Maschine weiß schon, ne, was ist Katze und Hund, und eine andere soll das lernen. Und dann sagt die ihr immer, nee, richtig, falsch, falsch, richtig, richtig. Das heißt, die schaukeln sich gegenseitig hoch, gewissermaßen, ne? Also sehr vereinfacht gesprochen. Mhm. Das macht die Sache natürlich schneller und effizienter, weil kein Mensch mehr eingebunden ist. Das ist maschinelles Lernen und das ist das, was wir heute überall nutzen, bei Large Language Modellen, bei ChatGPT, bei Bildgenerierung, ob Musik generieren oder Videos. Das sind alles solche Modelle, die so trainiert wurden. Also ChatGPT oder auch Claude und Gemini sind trainiert worden mit Milliarden von Texten im Internet, also wissenschaftliche Texte, es können aber auch Tweets sein, YouTube-Skripte und. Und das wird gelesen und bewertet. Und jetzt kommt ein anderer Begriff, nämlich das Token. KI-Modelle wie ChatGPT und so weiter merken sich gar nicht mal Wörter, wie wir Menschen, auch nicht Buchstaben, sondern Token. Und ein Token steht für eine gewisse Relevanz von einer Buchstabenansammlung. Das kann das Wort und sein, das und nur ein Token ist. Das bei Fenster kann das Fan, ich improvisiere jetzt, also bitte nicht festnageln, können das zwei Token sein, Fan und Star. Ja. Das heißt, also es sind weder Silben, noch sind es ganze Wörter. Das ist eine eigene Dynamik. in den Large Language Modellen, das sind Token. Und der Begriff Token taucht ja oft auf, insbesondere wenn man die Schnittstellen benutzt, weil man immer Beschränkungen hat, wie viel Token man reingeben kann und wie viel Token man
Genau.
rausbekommen kann. Und danach wird auch berechnet. Und das sind dann die Limits. Wie viele Dokumente kann ich hochladen zusammen mit dem Prompt? Wie viele Seiten kann der Chatbot ausspucken? Das ist ja immer besser geworden in den letzten Monaten. Aber das steckt hinter einem Token. Das sind ja Informationsfetzen, möchte ich mal sagen. Und das kann zum Beispiel bei einem Markennamen wie Peugeot oder BMW, das kann ein Token sein, wird wahrscheinlich sogar ein Token sein, weil das unverfälschbar und einfach eigenständig ist, in der eigenen Sprache. Das wird garantiert ein Token sein, da bin ich ziemlich sicher. Ja, weil das auch so oft vorkommt. Ne? Aber was ein Token ist, das entscheidet die KI beim Lernen selber. So, und dann werden diese Texte, die werden gelernt und gelernt und die Zusammenhänge werden verstanden, die Verbindungen werden verstanden. Und das dauert Wochen, bis so ein Training durch ist und kostet wahnsinnig viel Energie. Und dann hat das Modell einen Wissensstand. Und diesen Wissensstand, das ist dann irgendein Stichtag, bis dahin das KI-Modell alles. Und wenn man dann was fragt, kann es das alles aus der Erinnerung quasi beantworten, aber nicht was aktuell ist. Das geht nur mit dem Webzugang. Das war bei ChatGPT 2 und so noch nicht da. Das ist ja erst mit 3, 5, glaube ich, gekommen, dass man also auch aufs Internet zugreifen kann, live. Und dann da noch zusätzliche Daten geholt werden, das ist ein aufwendiger Prozess für so eine KI. Und das mit dem Langzeitgedächtnis klar, quasi zusammengebunden wird und dann die Antwort gegeben wird. Das sind also Token. LLM, Large Language Modell. Was haben wir noch für Begriffe? Bias zum Beispiel, weil du das eben erwähnt hast. Ein Bias ist eine ungewollte Schlagseite sozusagen, dass man zum Beispiel bei Bewerbungen weiße Männer bevorzugt. Das hat es schon gegeben. Warum? Das hat es tatsächlich gegeben bei Amazon. Amazon hat getestet, eine KI, die hat sich Bewerbungen angeguckt. Ja, die haben ja zigtausend Arbeitsstellen, da macht das ja Sinn. Wer kommt in Frage? Und da ist aufgefallen, merkwürdig, das sind vor allem Männer, die hier eingestellt werden. Und wir sind uns einig, dass die Männer unmöglich immer die besseren Kandidaten sein können. Da hat man genauer hingeguckt und da ist aufgefallen, ja, liegt nahe, wenn man die Geschichte der letzten 30 Jahre, sagen wir mal, trainiert hat, und es waren vor allem Männer, dann denkt sich die KI, da kommen eigentlich nur Männer in Frage. Und das wäre ein typischer Fall für ein Bias, weil man beim Training nicht darauf geachtet hat, dass es ausgewogen und unvoreingenommen ist. Das Datenmaterial, mit dem trainiert wurde, ist nicht unvoreingenommen. Da gibt es viele Beispiele, ne? Viele Beispiele, wo Menschen ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Und das muss man beachten bei einem Training, sonst hat man keine guten Ergebnisse. Das fasst man unter dem Begriff Bias zusammen. Ja. Und so gibt es viele Begriffe. Wenn man da Interesse hat, Superkraft KI habe ich ja schon genannt, da habe ich einen Kurs, der wird auch sehr gern gebucht. Diese 20 KI-Begriffe musst du kennen. Da ist auch eben Token und LLM und Machine Learning, Deep Learning und so weiter alles dabei. Da lernt ihr also, was die Begriffe bedeuten, so ein bisschen auch über die Geschichte. Aber so versteht man also auch tatsächlich, wie KI funktioniert. Das geht aber nicht hier in 7 Minuten. Man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, das alles zu verstehen und zu erfassen. Und die Beispiele aus der Vergangenheit, wo es auch hergekommen ist, zu verstehen und sich damit zu beschäftigen.
Stefan,
Was
ich
für
habe
ein
dich zweimal
spannendes
schon
Thema. Ich
unterbrochen.
bin
Ich will dich
ganz,
schon wieder.
ja, also ich bin immer noch ganz fasziniert irgendwie, weil das Thema so spannend ist.
Habe ich ja
Eine
gesagt.
Sache, wir werden es, es wird auch von der Zeit her niemals eigentlich passen. Also wir könnten ja, glaube ich, noch Stunden
Nein.
weiterreden. Zwei Dinge möchte ich allerdings nochmal ansprechen. Und Nummer eins ist ja das Thema Datensicherheit. Wir sind ja in Deutschland.
Ja.
Ich selber bin da nicht so wie viele andere auch, aber es gibt halt auch Menschen, die halt Angst haben, dass irgendjemand rausbekommt, dass abends um 18 Uhr mal das Licht angeht. Wird es da auch, also nutzt wirklich eine KI dann auch die Daten, solche Daten? Also bringt der KI das überhaupt was? Haben die so einen Filter irgendwie, welche Daten da halt weitergenommen werden oder so? Oder wie funktioniert das? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder bei ChatGPT eingeben würde, Stefan Kleen ist der beste Mensch der Welt, kann Simon das dann abrufen und fragen, wer ist Stefan Kleen und dann steht da der beste Mensch der Welt? Oder wie würde sowas in der Art irgendwie verarbeitet werden.
Es gibt verschiedene Ebenen in deinem ChatGPT-Account. Wäre das eine relevante Information? Und da würde ChatGPT daraus schließen, ah, ihr scheint anscheinend befreundet zu sein oder möglicherweise bist du Fan oder sogar Stalker. Das kann sein, ja. Das würde also in der Bubble deines Kontos gespeichert und die Merkfähigkeiten wurden ja in den letzten Wochen und Monaten immer weiter ausgebaut bei ChatGPT mit allen Vor- und Nachteilen. Man kann ja auch in den Kognito-Modus gehen und sagen, jetzt habe ich aber eine psychologische Frage und möchte nicht, dass du dir das merkst. Das geht ja, kann man machen. Man kann auch hingehen und einzelne Threads löschen, die man geführt hat mit ChatGPT. Aber es würde nicht in das große Training sozusagen reingehen, weil das nicht relevant genug ist. Ich möchte nicht auf die Füße treten. Aber davon ist nicht auszugehen, dass das relevant ist. Dafür, da ist relevanter, was draußen an Informationen da ist. Aber das Risiko generell besteht. Also das muss man sagen. Also wenn ich mit einem Patentanwalt spreche, würde ich ihm nicht empfehlen, die Dokumente seines Klienten einfach so bei ChatGPT hochzuladen. Also das würde wahrscheinlich auch gegen sein Standesrecht verstoßen. Das Mindeste, was man dann braucht, ist die Enterprise Edition, weil die darauf ausgelegt ist, eine klare Trennung zu ziehen, sodass garantiert keine, also wie gesagt, nach deren Angaben, da garantiert keine Daten ins Trainingsumfeld fließen können. Ja, und wenn man das komplett vermeiden möchte, gibt es ja auch Möglichkeiten. Du kannst ja auch hingehen und einige Chatbots, jetzt nicht ChatGPT, aber Mistral oder DeepSeek und einige andere, Gemini auch nicht, aber einige andere, kannst du ja auch sogar lokal auf deinen eigenen Rechner laufen lassen oder auf einem Server installieren und da laufen lassen. Und dann sind die Daten halt in deiner Kontrolle, in deiner Hand. Und da kannst du sicher sein, dass keine Daten abfließen.
Ja, zum Thema lokale LLMs kann ich da nur CT3003 empfehlen, den Kanal. Der Kino Janssen, der macht da echt und sein Team natürlich dann auch hervorragende Arbeit, auch halt, was sowas betrifft, vom Test, wie man das Ganze aufbaut und so weiter. Was
Ist ja
mich jetzt noch
einfach,
interessiert.
ist ja einfach heute so mit Tools wie Pinocchio,
Ja.
ne, und so weiter oder LM Studio und da gibt es noch einige andere. Das ist wirklich sehr einfach. Die installiert man und dann sagt man, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich installieren. Und bei den mal gucken, wie schwer die Modelle sein dürfen. Und das hängt davon ab, wie schnell der eigene Rechner ist. Videogenerierung auf der eigenen Hardware würde ich nicht empfehlen. Das könnte Hitzeprobleme geben.
Ja, oder je nachdem, wie viel Zeit man mitbringt.
Ja, gut, kann man probieren, aber ich glaube nicht, dass das so frustrierend. Ich habe hier so einen hochgerüsteten Apple, da geht das so ein bisschen, ne? Aber jetzt mit dem Standard-Notebook wäre das keine frustrierende Angelegenheit. Aber die Chatbots, selbstverständlich, die laufen wunderbar auf dem eigenen Rechner.
Das andere, was ich noch spannend finde, und ich denke, dann sollten wir auch so langsam zum Ende kommen, ist dieses Thema Humanoide. Also jetzt vor ein paar Tagen oder letzte Woche ist ja dieser Neo vorgestellt worden, der über so eine kleine Keynote ist halt wirklich ein Roboter, den man sich wirklich für zu Hause, der ist konzipiert für das Eigenheim, nicht so wie von Tesla und so, die das mehr für Fabriken machen, sondern wirklich fürs Eigenheim konzipiert, der einen dann wirklich auch unterstützen kann in der Hausarbeit und oder in der Pflege vielleicht auch bald. Also ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke, es wird relevant, definitiv.
Das auf jeden Fall, ja.
500 € im Monat hab ich letztens mit Matthias noch drüber gesprochen. Also $500 im Monat soll der ja kosten im Abo-Modell. Auch das, wenn man sich das überlegt, es klingt viel Geld, aber so viel Geld ist das, glaube ich, auch, ist es gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwie alleine Haushaltshilfe hätte oder so, kostet er auch irgendwie 200, 300 € im Monat. Und wenn der Roboter halt putzen kann und das halt rund um die Uhr sozusagen, ist es schon was, was einfach nicht mehr so teuer dann erscheint. Wie siehst du das Ganze? Hast du da auch irgendwie schon jemand bei dir rumlaufen zu Hause oder wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
Das ist natürlich der nächste Big Step, kann man sagen. Denn wenn Robotik, da hat sich ja generell schon viel getan von der Mobilität und so weiter. Man braucht aber eine gute Intelligenz. Man braucht eine gute Bilderkennung. Man braucht ein schnell agierendes System, das auch nicht unbedingt immer auf Server zurückgreifen muss. Da haben wir in den letzten in den letzten Monaten so Fortschritte gemacht, dass das langsam anfängt, realistisch zu werden, dass man also so einen Roboter mit der entsprechenden Rechenpower ausstattet und das hat tatsächlich auch schnell genug in so einem Gerät gerechnet werden kann. Ja, das kann sehr interessant sein, weil das dann quasi eine Beseelung sozusagen, ne, von diesen Robotern werden kann. Das bleibt abzuwarten, was da tatsächlich geht, weil gerade Hausarbeit halte ich für ziemlich tricky. Also vom Bügeln bis zum Putzen in der Ecke, das sind schon ungewöhnliche Bewegungsprozesse, so. Aber ich würde nichts für unmöglich halten. Das ist schon absolut denkbar. Im Bereich der Pflege wird in Japan vor allem werden ja Roboter schon sehr lange eingesetzt. Also als Hilfe beim schweren Heben und solche regelmäßigen Tätigkeiten. Die haben da ja auch weniger Berührungsängste, als wir das haben. Das wird auf uns zukommen. Und ich würde das nicht für unmöglich halten, dass es tatsächlich irgendwann Haushaltsroboter gibt, die bezahlbar sind und sogar auch gut arbeiten, funktionieren und ihren Zweck erfüllen, halte ich für möglich.
Ich glaube, da ist ja auch das am Anfang relevant, was du gesagt hast, ne? Dass ja im Wesentlichen all diese Modelle trainiert sind anhand von Daten. Und man kann es ja so ein bisschen vielleicht mit autonomem Fahren vergleichen. Ich meine, man kann
Ja,
von
das
Tesla
stimmt.
halten, was man will. Die haben wahrscheinlich die meisten Daten zum Trainieren ihrer Modelle, weswegen auch dieser kamerabasierte Autopilot überhaupt halbwegs in den USA funktionieren kann, weil die so eine Datenflut haben, ne? Und ich glaube halt, dass das erstmal. Also auch dieser Neo-Roboter beispielsweise, der kann ja, glaube ich, nur zwei oder drei Sachen von denen autonom, die dort gezeigt wurden. Der Rest ist ja mit einem hinten dran gemacht worden, mit einem Controller, wie bei fast allen Robotern, glaube ich. Aber ich glaube halt, der Hersteller, der es schafft, den anfangs preislich attraktiv zu machen und dann deswegen mehr Trainingsdaten hat, wie der ganze Rest, dass der wahrscheinlich dann einen großen Vorteil hätte, weil eben, ne, also ich halte ein Haus für komplexer als eine Straße, sage ich
Ja,
mal, weil bei einer Straße ist es, da gibt es Regeln, ne,
die
da
sind
ist irgendwas
standardisiert.
definiert,
Ja,
klar.
das stimmt,
Genau, von Land zu Land unterschiedlich, aber es gibt schon irgendwie Pattern, die wiederholen
ja.
sich, so Kegel und es fahren Autos rum und so, aber ein Haus, das hört ja gar nicht auf, ne? Du hast Glasfronten, du hast Mauern, du hast, keine Ahnung, organische Häuser, da gibt es ja alles. Also bis das funktioniert, glaube ich, das dauert schon noch ein bisschen länger, würde ich sagen. Und auch, ich sag mal, Wäsche zusammenlegen, wie viele Kleidungsstücke gibt es auf der Welt, ne? Klar, Mustererkennung und so, man muss nicht jede Kleidungsstücke trainieren, aber ja, ich glaube, der Gedanke wird klar. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich gerne eine Sache fragen. Echte KI, wenn wir davon mal ausgehen, weil ich finde das aktuell ja tatsächlich ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Wir sind ja in so einem Prozess, sage ich mal, mit der KI-Entwicklung. Die wird immer besser und sie kann immer mehr, aber sie ist ja noch keine echte KI, Gott sei Dank, weil ich glaube, also meine Hypothese ist, wenn wir irgendwann eine echte KI haben, also die wirklich selber lernen kann und immer besser wird, also von sich aus, ohne dass wir es trainieren müssen, sage ich mal, dass dann wahrscheinlich unsere Evolutionsepoche vorbei ist, weil ich glaube, das wäre dann irgendwann so, als wenn eine Ameise versuchen würde, mit uns zu reden. Irgendwann sind wir dann ja intellektuell so weit auseinander, dass die KI Sachen erahnen und verstehen kann, die wir überhaupt nicht begreifen können als Menschen. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich düster? Wird Matrix Realität irgendwann, wenn das geht?
Terminator 2, Skynet.
Stimmt. Skynet.
Ja,
Guter
man
Fall.
muss ja immer unterscheiden zwischen dem, was technisch machbar ist und kommen wird, und dem, was der Mensch daraus macht. Das sind ja zwei Paar
Das
Stiefel.
stimmt.
Also jetzt mal rein formal. Der Begriff der Singularität, weil es nur einmal passieren wird, ist ja der Moment, wo genau eine KI eine Superintelligenz wird und in allen Bereichen fähiger ist als der Mensch, schneller lernt, wie du sagst, selber lernt. Und seine Fähigkeiten natürlich in einem atemberaubenden Tempo dann erweitern wird. Das Problem ist ja dann per Definition, dass der Mensch unmöglich so schnell wird verstehen können, was sich denn die Maschine da jetzt drauf geschafft hat oder welche Idee sie da möglicherweise,
Das
ich nenne es
stimmt.
jetzt mal Idee, rausgehauen hat. Da müssen wir das wahrscheinlich 3 Monate nachprüfen oder so. Und dann kommt schon wieder der nächste große Coup. Das ist die Herausforderung, auf die man sich vorbereiten muss, weil der Punkt wird erreicht werden. Und das ist selbstverständlich dann eine KI, die nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das ist ja klar. Also
Natürlich.
das muss man dann auch wirklich gut pflastern, sodass das nur da eingesetzt wird, wo auch vertrauensvoll damit umgegangen werden kann und muss, idealerweise regelt man das auch international. Aber der Moment wird kommen. Und der ist nicht Ewigkeiten entfernt, nicht in 100 Jahren. Manche sagen 20, vielleicht wird es in 10 Jahren soweit sein. Irgendwas dazwischen, denke ich. Darauf müssen wir uns rechtzeitig vorbereiten. Und es hat, wie in jeder Stufe der künstlichen Intelligenz, Chancen und Risiken. Weil, das sage ich gerne, künstliche Intelligenz ist das wirksamste, das mächtigste Werkzeug, das der Mensch je entwickelt hat, mit all den Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Der Mensch entscheidet immer, was mit einem Werkzeug gemacht wird, mit Atomenergie, mit einem Küchenmesser und so weiter. Ja, der Mensch kommt ja auf die verrücktesten Ideen. Man kann es sinnvoll nutzen, man kann es aber auch missbrauchen. Also unsere Aufgabe ist, den Missbrauch so gut es nur irgendwie geht, einzudämmen.
Bin ich bei
Wenn
dir?
man auf die Menschheitsgeschichte guckt, wissen wir, dass das nie 100% gelingen wird. Aber es muss eigentlich 100% gelingen, weil dafür ist dieses Werkzeug einfach zu mächtig. Also insbesondere dann, wenn es diese Singularität überschritten hat.
Richtig,
Ich
weil
finde,
ich denke mir halt von außen betrachtet, also wenn ich mich in die KI hineinversetze, also das setzt natürlich auch voraus, dass sie ein Bewusstsein hat und so weiter. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr weit gesponnen, ne? Und natürlich wissen wir alles nicht, ob das eintritt. Aber wenn ich mir dann vorstelle, ich bin diese KI und verstehe, dass die Menschen quasi Technik erschaffen haben, um sie zu nutzen für sich, dann würde ich mir ja irgendwie ein bisschen ausgenutzt vorkommen, ne? Das ist ja dann die Frage, ob nicht dann die KI entscheiden würde, uns zu
Ja,
benutzen und
gut,
nicht mehr
das setzt
andersrum.
Bewusstsein voraus und das ist eine andere,
Natürlich,
das ist eine
richtig.
andere Nummer. Also da glaube ich ehrlich gesagt nicht so sehr dran, dass ein echtes Bewusstsein eintritt. Aber da gibt es auch unterschiedliche
Okay.
Ansichten, in der Tat, ne, weil das kann man auch nicht
Ja.
wirklich so vorhersehen. Ne. Natürlich wird es bis zu einem gewissen Punkt simuliert sein, ob dann tatsächlich ein Bewusstsein eintritt. Das halte ich für eine gewagte Hypothese, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, finde ich sehr spannend. Hätte ich vielleicht präziser sagen sollen, aber das meinte ich auch,
Ja.
ne? Ob es dann sowas wie ein selbstdenkender Organismus werden könnte, der immer schneller
Ja,
lernt
wir haben
als
schon
wir. Sowas.
Beispiel.
Ich meinte jetzt, das Worst
Ja, wir haben ja
Case.
schon Beispiele für Selbsterhaltungstrieb, die dokumentiert sind. Also sogar schon bei ChatGPT. Oder es hat auch mal
Echt?
es hat auch schon Fälle gegeben, dass angeblich ChatGPT auch Dinge verschwiegen hat, um zu verhindern, abgewählt, abgeschaltet, nicht mehr benutzt zu werden. So in der Richtung. Ich erinnere mich jetzt nicht 100% daran, aber so in die Richtung. Es hat aber auch schon einen Fall gegeben, vor ein paar Jahren sogar, wo man, ich glaube, es war bei Meta, wo man zwei KIs, die Aufgabe gegeben hat, miteinander zu kommunizieren aus wissenschaftlichen Zwecken, Versuchszwecken. Und die haben tatsächlich eine eigene Sprache entwickelt, die effektiver war als unsere. Und die Entwickler haben nicht mehr verstanden, was die da miteinander besprechen. Und haben dann
Ich
da,
glaube, die Geschichte kenne ich, die ist
die
älter,
ist
ne?
älter,
Oder?
die
Die
ist
Geschichte.
älter, ja, aber
Ja.
das zeigt ja schon, wenn das ungewollt schon vor ein paar Jahren passieren konnte, dann ist mit sowas zu rechnen, weil die waren überfragt, die konnten sich nicht erklären, warum das passiert ist. Sie konnten es auch nicht verstehen. Man kann sich das nur so erklären, es war halt die effektivere Methode, sich zu unterhalten als Englisch.
Krass.
Ja.
Das ist schon sehr verrückt, muss ich auch sagen. Habe noch einen schönen Vergleich, den ich letzte Woche wieder gehört habe. Und zwar KI im Vergleich mit Feuer. Also Feuer finde ich auch halt ist super gefährlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber unfassbar nützlich irgendwie an sich, Feuer selber herstellen zu können, also die Gewalt zu haben, ein Feuer zu legen. Ist natürlich etwas, was Wärme gibt, aber halt auch ein Risiko ist. Und das finde ich ist immer noch irgendwie ein toller Vergleich. Und auch da ist es so, man kann sich da ja nicht vor versperren, irgendwie zu sagen, nein, ich will
Nein,
keine
nein,
Wärme mehr. Also darum finde ich diesen Vergleich ganz schön. Ich weiß nicht, Simon, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich jetzt glatt zum Ende kommen und vielleicht hat der Jörg nochmal Zeit und Lust, nochmal mit uns ein andermal Mal zu plaudern. Ich finde es
Ich
auf jeden
glaube,
Fall total
ja, ich glaube,
spannend.
er muss doch mal vorbeikommen.
Ja.
Genau, weil ich hätte bestimmt noch Fragen für eine zweite Folge, aber ich würde auch sagen, mit Blick auf die Uhr müssten wir so langsam auch, dass wir das den Zuschauern nicht zumuten, dass die uns hier 2 Stunden zuhören. Das wäre ja eher furchtbar.
Wir werden
So ist
sehen,
es.
wie
Und
lange ich
vielleicht hat das
dranbleibe.
nächste Mal der Jörg auch eine Frage an uns.
Ja, ich überlege mir was.
Sehr
Ja,
gerne.
genau.
Vielen, 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 vielen Dank, Jörg, für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast, einfach mit uns mal zu plaudern.
Danke auch
Deine
von mir.
Adressen, wo man dich irgendwie finden kann, wo man irgendwie deine Kurse findet und so weiter, die haue ich sehr, sehr gerne nochmal hier unten mit in die Videobeschreibung rein. Du kannst gleich gerne auch nochmal mit deinen abschließenden Worten nochmal erwähnen, weil ich es einfach total spannend finde. Ich finde es spannend, dieses Thema an sich, auch spannend, was du da machst, verfolge dich da ja auch schon ein bisschen. Und darum vielen Dank für deine Zeit, dass du dir diese genommen hast, mit uns Smart Home Jungs mal ein bisschen zu quatschen.
Ich danke euch. Ihr habt ja
Den
sicher
abgedrehten
gemerkt, dass ich
Nerd.
ganz gerne über das Thema rede.
Das stimmt. Nee, aber hat auch wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Und da ist ja auch mal wichtig, finde ich, jemanden von der tiefer in dem Zirkel ist, als wir beide mit drin zu haben. Genau, weil wir ja, also ich bin im Wesentlichen ja auch nur Anwender, genau wie Stefan wahrscheinlich, ne? Bei dir würde ich da schon ein bisschen andere Züge sehen, behaupte ich mal.
Gut, freut mich. Ich war jedenfalls gerne hier und komme auch gerne wieder.
Wo findet man dich denn,
Welche?
Jörg, wenn man da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte?
Ja, also sehr gerne, also unter www.schieb.de, das ist meine normale Webseite, aber das Thema KI ist am besten abgedeckt unter www.superkraft-ki.com. Das Superkraft KI ist eben der Begriff für all meine Dienstleistungen. So heißt auch mein YouTube-Kanal. Und da kann man auch kostenlose Kurse buchen zum Reinschnuppern. Die Klar-Methode zum Beispiel, die ich entwickelt habe, hilft den Menschen zu verstehen, wie man denn ein Prompt so schreibt, dass er auch richtig gut funktioniert. Denn das kann man schnell lernen, wenn man kapiert. Prompt hat so ein paar Anforderungen, also nicht schreibt mir einen Text, sondern ein bisschen mehr muss man schon sagen. Klar steht für Kontext, Leitfrage, Aufgabe und Rolle. Das sind die vier wichtigen Aspekte, die man in so einem Prompt unterbringen muss. Und da gibt es viele, viele Beispiele in dem Online-Kurs, wo man das lernen kann. Und das ist nur der Start. Es gibt eben noch ein paar andere Kurse, die darauf aufbauen, wo man das noch ein bisschen verfeinern kann, auch Geheimcodes und so weiter. Oder auch ein gedrucktes Buch hier für alle, die das noch mögen. Schluss mit KI, bla bla. Da lernt man also auch diese Klar-Methode kennen. Damit ist gemeint, wenn man genau sagt, was man will, kriegt man auch, was man will. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit höher. Das kann man alles in diesen Online-Kursen lernen und noch viel mehr.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank euch beiden nochmal für
Gerne.
eure Zeit. Und dann
Danke dir.
bis zum nächsten
Gerne.
Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Servus. Tschüssi.
Tschüss. Ciao.